die Geräuschkulisse passt schon mal. Michael?
Mehr Geräuschkulisse.
Zum Wohl.
Zum Wohl. Prost.
Wir müssen uns mit der Aufnahme beeilen. Hier kommen schon wieder dunkle Wolken an.
Ja.
Herzlich willkommen bei Fotografie tut gut. 60 Minuten auf Zollverein. Wir haben uns gerade, wie beim letzten Mal auch, ein Bier, eine Cola, einen Kaffee und diesmal auch ein Stück Zitronenkuchen gekauft. Eine Bude auf Zeche Vollverein ist geil, ne? Auf Zeche Zollverein. Kleiner Tipp, Schacht 12 heißt das Bistro. Ich war hier schon ein paar Mal, die sind immer gleich lustig. Oder was sagst du so als Düsseldorfer?
Ja, fantastisch. Also die Begrüßung schon. Was hast du zu dir gesagt, als du nach Stauder gefragt hast? Wie war die Anrede, hör mal, Liebelein oder sowas? Da weiß man schon Bescheid, was Sache ist.
Das ist mir gar nicht aufgefallen, das ist normal hier.
Ja, das ist schön. Da fühlt man sich direkt im Klischee angekommen sozusagen. Aber es ist ein schönes Klischee, oder?
Also ja, mega. Ich habe es ja auf der Hinfahrt schon gesagt, ich liebe diese Menschen hier. Mir ist tatsächlich nicht aufgefallen, diese Einrede, die kenne ich, ja, aber das ist halt, hat ja normal guten Tag her, so und so heißt das, ne? Witzig ist, dass ich den Warstein aus dem Sauerland trinken muss und es keinen Stauder gibt, aber wir haben erklärt bekommen, warum das so ist und wollen niemanden mit reinziehen, deswegen enthalten wir uns jeden weiteren Kommentares.
Ich habe mich deswegen auch stilecht für ein König Ludwig Weißbier, königlich bayerisches Bier, entschieden. Dann ist es noch weiter weg als Warsteiner.
Ich hatte übrigens kürzlich eine sehr klimaunfreundliche Idee, von der ich noch überlege, wie wir sie irgendwie schön gerechnet oder ausgeglichen bekommen.
Ja, ich habe, hat es was mit einem fliegenden Objekt zu tun?
Ich habe überlegt, ob man das nicht auch auf andere Distanzen hinbekommt, das ganze Baby.
60 Minuten Mallorca oder sowas.
Ja, nee, wenn wir einen Flug von einer Stunde brauchen, was passt denn in eine Stunde? Wien, München, Hamburg, aber Hamburg waren wir schon so oft, das passt irgendwie nicht so richtig. Leipzig haben wir, glaube ich, keinen Direktflug von Düsseldorf. Amsterdam müsste eine Stunde sein. Aber London Gatwick, by the way, auch. Ich meine, das wären 45 Minuten oder eine Stunde. Ist natürlich ein bisschen das Problem, dass wir zwei Flüge finden müssen, die... Ah, nee. Also in unseren normalen Tag passt das nicht rein, aber in einen Tagesausflug würde das passen. Und ich fände sogar sowas geil wie 60 Minuten Palma oder so.
Ja, total. Kann ich mir auch gut. Eine richtig witzige Idee, vor allem... Ja, das ist cool. Ich muss allerdings vorher einen Reisepass organisieren, sonst lässt man mich in London Gatwick nicht mehr rein.
Warum hast du keinen Reisepass?
Der ist abgelaufen. Ich habe den damals für meinen Seychellen-Auftritt überhaupt erst machen lassen und das ist jetzt halt über 10 Jahre her und die letzten Urlaube waren halt alle inklusive Türkei ja nur mit Perso machbar. Von daher habe ich ihn auch noch nicht erneuert, weil ich dachte, dann spare ich mir die 10 Jahre, bis er wieder abläuft, so lange auf, bis es soweit ist.
Krass, okay. Wobei, ich wüsste jetzt auch nicht, wo meiner ist. Muss ich mal drüber nachdenken. Ja, also wir haben schon so viele Ideen für die nächsten 14 Jahre. Fotografie tut gut, 60 Minuten in. Irgendwann fahren wir mit dem Rollator hier durch die Gegend. Wie war es denn? Also wir sitzen jetzt, wie gesagt, vor dem Bistro-Shop. Was ist denn jetzt?
Ich habe nur gerade überlegt, welche Ziele in einer Stunde Fahrzeit mit dem Rollator zu erreichen sind.
Das kommt drauf an, wo der Caritas-Bus uns absetzt.
Ja, das stimmt, genau.
Ich freue mich übrigens auch schon auf 60 Minuten Königsallee. Das ist mir gerade so aufgefallen, während mir eine Dame, die von oben bis unten in Prada gekleidet entgegenkam, die sehr empört eine Pfütze angeschaut hat, die sie umwandern musste, wo ich dachte, ho, Kleiderwahl heute hier im strömenden Regen auf Zollverein. Und da dachte ich irgendwie so, boah, die Königsallee ist auch so ein Punkt in Düsseldorf, nicht die hiesige. Das wäre auch was, oder?
Ja, das ist, also da ist das Genre, glaube ich, schon fast klar, irgendwie, wenn man da hingeht. Aber ja, auf jeden Fall, da müssen wir nur schauen, wie wir die sehr kurze Anfahrt dann mit der ersten Folge gestaut kriegen. Da setzen wir uns vielleicht einfach an den Köbogen und nehmen da die erste Folge auf oder so.
Ja, oder wir fahren an und laufen die letzten Meter oder was auch immer, genau. Ja. Ja. Aber erstmal, ich habe gehört, man darf während des Podcasts nicht essen.
Deswegen tun wir es.
Barbara Schöneberger macht das immer. Und sagt, es wird die Sache sympathischer machen. Wir probieren das jetzt mal, wie viele Leute abschalten. Oder uns folgen dafür, mal schauen. Wie war deine Stunde Zollverein?
Sehr interessant. Das klingt jetzt erstmal, also interessant ist ja, das sagt man ja eigentlich nicht. Das sagt man ja eigentlich, wenn es nicht so toll war. Lustigerweise habe ich ja auf der Hinfahrt noch erzählt, ach komm, mach mal entspannt, eine Stunde ist ja viel mehr Zeit, als du gedacht hast und hier war die Stunde viel weniger Zeit, als ich gedacht habe. Also ich war irgendwie gerade gefühlt die ersten Meter durch, da war die Stunde schon wieder vorbei, gefühlt. Also hier war es genau umgekehrt, aber trotzdem war es sehr entspannt heute, also das mit der Modusänderung hat super funktioniert. Und was mich total gefreut hat, war der Regenguss, der uns nach 10 Minuten, 5 bis 10 Minuten irgendwie überholt hat. Ich habe den Schirm aufgespannt und dann begeistert Regenwetter fotografiert mit Zollverein Hintergrund. Das fand ich tatsächlich sehr cool. Und was mich auch sehr gefreut hat, ist, dass überall auf einmal Pfützen waren und ich das 20 mm dabei habe. Das schreit ja nach, ich tue so, als hätte ich einen riesen See vor der Nase. Das ist aber eigentlich nur eine Pfütze, weil das natürlich mit so einem Ultraweitwinkel direkt die Dimension total verschleiert zwischen Vordergrund und Hintergrund. Dann hast du irgendwie so riesen spiegelnde Flächen im Vordergrund. Und dann hat mich das auch so ein bisschen vom was fotografiere ich hier eigentlich abgelenkt und mich ziemlich schnell dahin gezogen. So, ich suche jetzt jede Pfütze dieser Welt und guck mal, was sich darin spiegelt. Das ist so ein bisschen das, was sich hier durch das Wetter ergeben hat. Ich war extrem überrascht, wie anders als Lapadou das hier ist. Also du hast das ja so ein bisschen angekündigt, aber ich finde, du hast weit untertrieben. Es ist für mich fast unvergleichbar, abgesehen davon, dass es hier Rohre und Stahl gibt. Aber ansonsten, die Fördertürme haben einen ganz anderen Vibe als die Hochöfen. Es ist alles in einem viel benutzbareren Zustand. Ne, Lapadou ist halt super verfallen im Vergleich, auch wenn das steht alles gut da, aber da ist alles, was aus Metall ist, ist halt viel angelaufener, viel runtergerockter, öliger, älter. Hier ist alles noch irgendwie in diesem roten Schutzanstrich überzogen und die Nichtbenutzung der Anlage wird vor allem dadurch ersichtlich, dass überall aus dem Boden Grünzeug rausgeschossen kommt und alles zugewachsen ist. Also die Nichtbenutzung des industriellen Teils, den man so in erster Linie vor Augen hat. Hier ist ja noch viel in Benutzung auch, aber halt eben nicht mehr als Kokerei. Und ansonsten ist es halt relativ frisch hier alles. Sieht alles ziemlich belebt aus im Vergleich und genutzt. Und sehr viel Grün. Es ist total spannend. Viele so Ausstellungsstücke, die aber auch viel frischer wirken als die Ausstellungsstücke im Lapadou. Ne, im Lapadou steht auch mal eine Turbine rum oder sowas, aber alles auch sehr verrostet. Und hier sind die Sachen noch alle sehr sehen aus, als wären sie gerade ausgebaut worden und ausgestellt worden. Fand ich sehr spannend. Ich hatte wieder erwarten, noch weniger Menschenkontakt. Also ich habe schon gedacht, okay, bei dem Wetter sind nicht viele unterwegs, haben wir ja schon gesagt, aber es war wirklich, ich habe glaube ich 2 Menschen oder so, einmal hektisch durch den Regen rennt und einmal von der Arbeit irgendwie nach Hause fahrend oder so, schätze ich mal, gesehen. Ansonsten war ich quasi die ganze Zeit mehr oder weniger allein. Was ich cool fand, und andererseits hatte ich hier und da, gerade als es geregnet hatte, so ein paar Bilder vor Augen, auf die ich so ein bisschen gehofft hatte. Irgendwen, der panisch irgendwie vorm Regen versucht, Unterschlupf zu finden. Aber die waren alle schon weg. Die hatten alle schon, waren in Deckung gegangen, bevor ich sie sehen konnte. Ja, das war so die Runde. Und dann bin ich relativ schnell wieder zurückgekommen. Hab noch einen wunderschönen alten Kühlturm gesehen. Also 3 Kühltürme eigentlich nebeneinander, aber 2 davon unverkleidet. Und der eine ist noch komplett... Ich weiß nicht, wie man das jetzt im Fachjargon, alle, die sich damit auskennen, erschlagen mich jetzt. Aber der ist auf jeden Fall nicht nur dieses Drahtgestell gewesen, sondern noch komplett eben, gedeckt quasi, würde man beim Dach sagen. Und ich sah so eine Wolkenlücke herannahen und den Kühlturm und dachte, okay, jetzt musst du irgendwie ganz schnell dahin, weil wenn die Sonne gleich rauskommt, willst du die auf jeden Fall hinter diesem Kühlturm haben. Das wurde dann doch ein bisschen knapp, aber ich glaube, es hat so gerade noch geklappt. Ob es geklappt hat, seht ihr dann die nächsten Tage, ob ein Bild mit Sonne und Sonnenstein im Hintergrund hinter dem Kühlturm zu sehen ist oder nicht. Ja, und von da aus war der Rückweg dann relativ fotografiefrei, weil ich dachte, ich hätte mehr Zeit aufzuholen. War dann doch kurz vorher hier. Und du hast mal wieder mir aufgelauert, wie letztes Mal am Kölner Dom an dem Brunnen. Kamst du hinter einem Pfosten hervor. Ja, und jetzt sitzen wir hier, haben Kuchen, Bier, einen nassen Tisch mit Kameras drauf und Applaus für unsere grandiose Leistung hier. Ja, das war mein Ausflug. Wie war es bei dir? Erzähl mal.
Also erstmal, der Zitronenkuchen ist der Hammer. Ja, genau. Also ich habe die Zeit genutzt, in der du gerade erzählt hast, den kurz aufzuessen. So lecker finde ich den. Und das ist tatsächlich witzig. In der letzten Woche, geil, ne? Michael überstreckt sich gerade.
Wahnsinn.
Also wirklich geil. Und Rührkuchen habe ich gesagt. Ich meine, Zitronenkuchen kann ja auch Rührkuchen sein, aber auf dem Hinweg erzählte ich schon davon, dass ich irgendwie immer ein Stück Kuchen bekommen habe bei den Großtanten. So, ne? Einen halben Kilometer in die Richtung. Und jetzt haben wir hier einen Zitronenkuchen gefunden. Voll gut. Ja, wenig Menschen, also jetzt gerade sind hier Leute, weil hier doch einige Führungen sind, das fällt mir schon auf, und ein paar Veranstaltungen. Wir haben gesehen, Lothar Medizintechnik übt, wie man mit den Rollstühlen die Treppen rauf und runter fährt, und also hier ist schon was los. Ich habe eine naturkundliche Führung gesehen. Wir hatten ja auf dem Hinweg schon irgendwie so eine Vogelführung als Plakat entdeckt, ne? Und ich habe welche Menschen gesehen, die da so Kräuter oder irgendwas sich angeschaut haben. Ich habe die nicht fotografiert. Irgendwie gibt es manchmal so den Moment, wo ich denke, ja, okay, lass mal in Ruhe, so. Spannend. Also ich bin relativ ziellos losgelaufen und habe auf die ersten Meter gemerkt, dass meine Einschätzung zur Kokerei rüber zu gehen, dass es zu weit wäre, ich weiß nicht, woher ich sie habe, es war gar kein Ding. Also ja, ich bin nicht mit Zielkokerei losgelaufen, aber sehr schnell gemerkt, okay, die Strecke ist nicht, also die Entfernungen sind nicht so riesig, wie ich befürchtet habe oder wie ich es in Erinnerung hatte. Spannend, was dieses 60-Minuten-Format auch mit der Wahrnehmung von Zeit macht, finde ich. Weißt du, also wenn man einfach nur so hier unterwegs ist und halt, guckt halt nicht auf die Uhr, dann kommen einem manchmal einzelne Wege sehr, sehr lang vor. Aber da guckt man ja nie auf die Uhr im Alltag, sondern irgendwann sind halt 3 Stunden rum und du weißt nie, wie du so gefüllt hast. Ja, am Anfang habe ich mich so ein bisschen verloren in so diesen Mischungen aus diesem Birkenwäldchen, welches ja auf den Bahnschienen entstanden ist, die inzwischen in der Mitte gefüllt sind, also Radwege und Spazierwege sind und so. Und da finden sich halt in alten Industrieanlagen, an alten Industrieanlagen, an alten Metallrahmen finden sich so Schaukeln, also wie du gesehen hast und solche Dinge. So kleine Rastpunkte und so, da hatte ich erst ein bisschen Spaß dran, weil ich zugegebenermaßen, und das hatte ich ja in der Sendung schon erzählt, von unserem Anfahrtmodus etwas gestresst war. Das nehme ich jetzt mal auf meine Kappe, weil ich ja momentan auch so grundgestresst bin. Also, ich habe das schon im anderen Podcast erzählt, ich war gerade irgendwie auf die OP und so, ist alles irgendwie so ein bisschen doof. Und das führt dazu, dass ich zwar viel mich mit damit beschäftige, wie man ruhiger werden kann, habe aber trotzdem so Peaks und war irgendwie noch auf Draht. Also ich, mein Ziel wäre, und nicht künstlich, wenn das beim nächsten Mal nicht klappt, ist das nicht so, aber den Modus zu finden, den wir beide haben, wenn wir spazieren fahren. So, ne? Das habe ich irgendwie gemerkt, dass ich mit so einem Grundpuls dann hier rumgelaufen bin. Wie gesagt, der Grundsituation aber auch geschuldet. Ne? Dadurch bin ich aber gar nicht so auf Menschen gewesen am Anfang. Da waren aber auch keine Menschen. Und dann irgendwann merkte ich, ach guck mal, erstmal da vorne geht's dann doch zur Kokerei. Das ist nämlich so mein Lieblingsort eigentlich. Das ist das Café da. Dein Kult heißt das, glaube ich. Dein Kult-Café heißt das, glaube ich. Dein Kult-Café? Dein, irgendwie so, ne? Und dachte, ja, komm, gehst du da rüber. Und war dann relativ schnell so runter, dass ich dachte, ja, okay, Menschen, wo seid ihr? Wenn ich jetzt hier Fotografen finde, halte ich denen das Mikrofon hin, weil das hatte ich ja in der Tasche. Das war in der, ja, also, weil sie so nicht geplant, aber fiel mir dann ein, ne? Ich habe das Mikrofon, also dieses Mikrofon ist ja gleichzeitig das Aufnahmegerät, ich finde das Teil total cool. Hatte ich in der Jackentasche und dachte mir so, ihr Fotoleute, Lapadou, hast ja alle 2 Meter einen Fotografen und Fotografin, auch zu jeder Tages- und Nachtzeit. Es war einfach die ganze Strecke über nicht einer da. Ich habe keine andere Kamera gesehen. Hätte gerne irgendwie so eine Nummer gemacht wie, hey, grüß dich, was macht ihr hier? Wie findest du es hier? Lass dich mal porträtieren oder so. Als kleinen Einspieler hätte ich irgendwie charmant gefunden. Kein Fotograf da. Kam rüber, bin, ich weiß nicht, wo du lang gegangen bist. Es gibt so einen ganz netten Weg hier schräg gegenüber. Da geht's Trepp rauf und da geht man über so eine Wasseranlage. Wir sprachen ja gerade schon über die Entwässerung, die Rucola AG hier vornehmen muss im ganzen Stadtgebiet. Da war so eine Entwässerungsanlage und dann kommst du durch so einen Maschinenpark, der aber sympathischerweise auch inzwischen total zugewachsen ist. Und dann stehen die Schilder, welche Maschinen das sind. Du musst zwischen den Birkenstämmen halt die Maschinen angucken.
Ja, da war ich auch.
Genau, und von da aus kommst du ja dann hoch in Richtung Kultcafé und Touristeninformationen und so. Ja, und da bin ich halt langgelaufen zum deinen Kultcafé und da stand halt die Feuerwehr. War die bei dir noch da?
Nee, Feuerwehr war, da war eine Führung, also eine Menschengruppe, aber Feuerwehr habe ich nicht.
Zwei Einsatzfahrzeuge von der Höhenrettung, nee, okay. Also als ich da ankam, wir sind ja andersrum, also ich habe glaube ich die erste Hälfte da verbracht, du die zweite oder so, ne? Das war jetzt Zufall.
Weniger, ja, genau. Also ich bin, also kann ich gar nicht so genau sagen, weil ich von hier aus quasi straight entlang dieser, was auch immer da oben transportiert wurde, dieses rote Metallgerüst gegangen bin, dann führte es mich auch zu dieser Ausstellung, aber ich bin irgendwo Treppen runter, unter einer Unterführung und dann,
Das ist nicht zu ergründen, wo du lang gelaufen bist. Ist doch egal. Ja, ja. Also das ist echt.
Ich wollte doch GPS-Track anlegen, habe ich vergessen. Mist.
Ja, ist ja nicht schlimm. Naja, jedenfalls war da noch die Feuerwehr da, die Höhenrettung. Und da dachte ich, Höhenrettung, guck mal, ne? So spannend. Ich meine, ist ja, liegt ja nah, ne? So. Und als ich bei der Kokerei um die Ecke kam, standen sie da alle zusammen und haben irgendwie einen Kakao getrunken, Kaffee, was auch immer. Dein Kultcafé hatte schon noch zu. Und dann stand ich da, machst du das jetzt? Leute anquatschen, aber Feuerwehr essen. Ich meine, wir haben sie 2-mal die Woche auf der Arbeit. Ich habe inzwischen, vielleicht hast du es in den Stories gesehen vom Firmenlauf gestern, da stehen sie am Straßenrand, machen Party und so. Ist einfach ein geiler Haufen so, ne? Und dann habe ich sie angequatscht, so, ey, wollen wir mal ein Foto machen? Und dann bekam ich die Antwort, pass mal auf, der Fotohandel ist gerade weg und wir haben gerade unsere Ruhe. Damit du nicht böse bist, gehen wir in den Kaffee, Jung. Beruhig dich und trink einen Kaffee mit uns. Also hatte ich ein No-Go für die Fotos, weil der Fotohandel, Fotofred hat er gesagt. Der Fotofred ist gerade weg. Wir sind gerade beruhigt so. Und dann habe ich da irgendwie einen Kaffee in so einem Plastikbecherchen bekommen aus so einer Pumpmaschine, wie man die so kennt. Maschine aus so einem Pump. Diese riesen anderthalb Liter Kannen, genau. Fand ich ganz charmant, zumal ich dann mit dem Kaffee in der Hand, dann ging die Welt unter.
Okay, jetzt bin ich gerade hier mit vollem Mund.
Barbara sagt, das ist gut.
Ja, ich bin mir bei Barbara mit vielen Dingen sicher, aber nicht damit. ja, das ist der Guss, da war ich noch hier vorne tatsächlich, da warst du doch ein ganzes Stück vor mir. Ich war da gerade an diesem kleinen Häuschen, was da hinten auf der linken Seite kommt. Ich weiß, ob das sieht aus wie ein altes Stellwerk, ist aber wahrscheinlich irgendwas anderes mit den Spielplätzen, genau. Und da kam der Guss, da habe ich erstmal panisch gesucht, in welche der Jackentaschen ich den Schirm gepackt habe.
Also ich war in dem Moment halt da bei der Feuerwehr und habe dann diesen Kaffee gehabt und die Jungs sind dann aber auch gefahren. Deswegen meine Frage nach der Zeit in Ordnung, ne? So, da war ein Feierabend, die haben noch kurz gewunken, da waren sie weg und ich war allein mit meinem Becherchen und dann flitzte mir aber eine vor dem Regen flüchtende Gruppe Frauen ins Bild vor dem großen Becken. Das heißt anders. Ich müsste mal erst mal nachlesen. Also wenn du beim Dein Kultur Café vor der Tür stehst, hast du eine riesige Anlage über dir und darunter stehen halt Tische und Stühle. Ist auch bei schlechtem Wetter mega geil. Ist im Winter total interessant. Dann ist diese große Wasserfläche ist dann Eislaufbahn komplett. Und dann läuft da Musik und dann ist da Weihnachtsmarkt. Also ist richtig was los da hinten zu allen möglichen Jahreszeiten. Und dann war aber so ein Weltuntergang, dass ich mich dann ein bisschen im Regen verloren habe, in Wassertropfen auf Wasserflächen, Spiegelungen, in diesen drei, vier Damen, also Scherenschnitt und so. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, ey, wollte dann in den Regen gehen, merkte, das ist irgendwie nichts, ist der Kaffee gleich wieder voll, so sehr hat das geregnet. Und dann habe ich mich an den Dom erinnert und habe gesagt, okay, dann ist das jetzt wohl mein Mittagsgebet. Und habe mich da hingesetzt und habe, nachdem ich diese eine Story hochgeladen habe, also ich würde fast sagen, eine Viertelstunde auch, 20 Minuten, wie im Dom auch, mich da hingesetzt und Blogs gelesen. Ja, es hat halt in Strömen geregnet und ich war halt mal entspannt. Das ist halt im Moment schön. Ich bin halt nicht so oft entspannt. Und das, ich habe mich halt daran erinnert, dass wir ja so ein bisschen gesagt haben, wir wollen uns an unseren üblichen Fototouren so ein bisschen orientieren. Und auch wenn, also insbesondere wenn ich mehr Zeit habe, ist ja schon so, dass ich gerne auch einen Kaffee in der Fototasche, ein Kaffee ist geil, ne? Eine Zeitschrift in der Fototasche habe oder mir eine kaufe, wenn ich so im urbanen Raum unterwegs bin, ich gerne mal in so einen Straßencafé setze oder so. Und ich hatte von den Feuerwehrleuten diesen Kaffee, also mein Nein-Danke-Kaffee zu der Fotofrage, habe ich da hingesetzt und das ist mir gerade ein Thema, ne? Diese ganze Geschichte rund ums Bloggen und habe gedacht, komm, dann stillst du ein bisschen, Regen ist bestimmt gleich vorbei und so war es dann auch, ne? Also Viertelstunde locker habe ich da gesessen. Und ja, bin dann irgendwann weiter, hatte auch da ein paar Fotos gemacht und ich habe mir vorher gesagt, 2-3 Fotos will ich haben, der Rest ist Luxus vor dem Projekt halt, ne, so. Domen waren sehr, sehr viele, aber ich wollte jetzt auf gar keinen Fall aus diesen insgesamt 28 Fotos, die ich am Dom gemacht habe oder so, also die ich nachher ganz gut fand, habe ich nicht alle gepostet, aber da wollte ich nicht zum Standard machen, weil dann kommt ja der Stress, so, weißt du. Das sollte es nicht sein. Bin dann los, habe mich weiter auf so die Details gestürzt, habe nach Menschen weiter Ausschau gehalten. Es waren einfach keine, also Menschen waren da, aber random irgendwen anquatschen ist halt auch komisch so. Fotoszene wäre okay gewesen. Fotografieren wäre auch so ein Follow-up zum Dom gewesen irgendwie, aber es hat nicht mal mehr jemand ein Handyfoto gemacht. Also wie du schon sagst, die Leute waren auf dem Weg zur Arbeit. Das ist eine ganz gute Abkürzung hier von Katternberg, ich weiß gar nicht, wie es auf der anderen Seite heißt. Fahrradstrecken, Jogger, sowas war hier unterwegs. Ne? Jetzt sammelt sich hier die arbeitende Bevölkerung zur Mittagspause, ne? Weil hier gibt es mega geile Currywurst und Pommes. Bei, was war das? Bei den Pinguinen? Was war das für eine, die Kasse war was? Die Trinkgeldkasse? Die Einhorn, das war ein Einhorn. Ach so, weil die beiden Damen sagten Eichhörnchen. Also jetzt sie haben sich aufgeteilt, jetzt gibt es Kaffee links und rechts gibt es Currywurst. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also ich habe schon viel Ruhrgebiet mitgekriegt. Die Feuerwehrleute waren halt auch ultra herzlich. Also das war keine höfliche Absage, sondern typisch Feuerwehr. Ich möchte nochmal Werbung machen. Wenn ihr noch nicht Feuer und Flamme geguckt habt, müsst ihr es durchsuchten. Entweder im WDR, in dieser Mediathek oder bei YouTube. War halt ganz klassisch, ne? Wie ich das von früher kenne, so, nee, hab ich keinen Bock drauf, Jung, ist halt Ruhrgebiet, ne? Aber komm, hier hast du einen Kaffee, damit du nicht traurig bist, ne? Dann wirst du mit den Riesenpranken kurz in den Arm genommen. Ich war ja trotz 1,87 der Kleinste im Dienst, das kenne ich, ne? Das war jetzt gerade wieder so. Ja, so, also fotografisch hat das tatsächlich große Freude gemacht. Vor allen Dingen, weil so eine Fotografie tut gut Entspannungslauf war. Also es war jetzt nicht irgendein Run auf weiß der Teufel was. Und total schön, vielleicht das zuletzt noch, ich habe irgendwas vergessen, das kann ich immer nachreichen. Weiß nicht was. Und das 85er ist mir tatsächlich innerhalb von einer Stunde von einer immer noch fremdelnden Situation ans Herz gewachsen. Das war jetzt schön. Also ins Herz gewachsen ist ein bisschen viel, weil es natürlich so, aber ich habe mich so ein bisschen verliebt, wie nach so einem intensiven Blickkontakt jetzt. So passt es vielleicht ganz gut. Ne? Also ich habe dem 85er tief in die Augen geguckt und bin jetzt ein bisschen verliebt. So, ach so, genau, ich habe noch ein Künstleratelier gefunden. Das war noch ganz cool. Ich habe mir die Boah, wenn ich das jetzt alles beschreiben könnte, ne? In Richtung Uni hinten gibt es so einen kleinen Komplex, wo kleine Cafés, Restaurants und Theaterkantinen sind, weiß nicht, ob du das gesehen hast. Und da ist auch, sind auch zwei, drei so Künstlerateliers in so alten Werkstätten von
Ah, doch, ja.
Hast du das gesehen?
Ich glaube ja.
Und da waren. Von dem Café. Genau, die, wenn die arbeiten, ist wie früher im Unperfekthaus, sind die Türen auf, habe ich schon mal gesehen, vor ein, zwei Jahren. Jetzt war keiner da. Die Vorhänge waren zu, aber die waren nicht ganz zu. Das ist natürlich jetzt so eine Sache, ne? Man darf da eigentlich nicht rein fotografieren in so eine Scheibe und so. Muss man sehr aufpassen. Aber ich habe jetzt das, also vor dieser verschlossenen Scheibe steht halt ein Tisch, ist was gemalt, ich glaube sogar was Abstraktes, und da stehen halt Pinsel rum, dahinter hängt so ein Künstlermantel, so ein weißer, damit du dich nicht vollsaus, über so einem Stuhl. Und das war natürlich durch die völlig verdreckte Scheibe in Schwarz-Weiß und so ein super geiles Motiv, und ich glaube, ich trete damit niemandem zu nahe, wenn ich das Foto mal mit reinnehme. Das war schön, weil ich es unglaublich liebe, wie im ganzen Pott diese spannende Mischung, ist ja nicht die Feuerwehr. Nee, schon gut. Das ist einfach nur ein komisches T-Shirt. um Gottes Willen. Der Faden ist da ist der Faden. Im Ruhrgebiet, wie sich diese Sachen mischen, die sich ganz oft nicht vertragen sonst. Also so die Kunstfuzzis laufen hier rum mit grünen Haaren. Die kriegen vielleicht auch einen dummen Spruch von dem Handwerker, der vorbeigeht. Aber die mögen sich und essen dann gleich eine Currywurst. Und dann fragen die sich, der Künstler fragt den Handwerker, ob der die dicken Arme zum Arbeiten braucht oder ob die nur für die Mädchen da sind. Und dann fragt der Arbeiter den Künstler, ob er sie alle am Baum hat oder ob der keinen Friseur hat oder was. Und dann haben wir immer Spaß miteinander. Und es ist alles irgendwie sehr verträglich. Und das und mischt sich sehr, sehr viel. Und das finde ich hier sehr auffällig. Ich sehe teilweise sogar hier Designakademien und irgendein Quatsch drin. Da hinten ist ja noch die Kunsthochschule. Was ist das hier? Offenes Grafikatelier, Schmuckprodukt. Also das ist ja alle zwei Meter irgendwas anderes. Und ich mag diese wilde Mischung, wie sich ja auch hier diese Stahl- und Urgeschichte, muss ja sagen, irgendwie der Nachkriegszeit, in diese absolute Natur einreiht. Oder nee, die Natur reiht sich ein in diese Nachkriegsgeschichte und zeigt uns eigentlich, wo der Hammer hängt, wenn man so machen lässt. Ne? Also ja, alles, was ich jetzt noch sage, wird langsam philosophisch. Ich liebe diesen Ort und das Ruhrgebiet. Also du musst auch ein bisschen auf das Gleichgewicht achten. Ich finde Königsallee gerade gar nicht so schlecht, das Kontrast. Kann man überlegen. Muss mir gleich mal sagen, wie du es findest. Oder ob du es offen halten möchtest erstmal. Aber du musst aufpassen, dass wir nicht zu sehr ruhrlastig sind, weil das für mich einfach ganz, ganz, ganz besonders ist. So. Ja, ich hoffe, wir kommen immer mal wieder her. Aber wir können natürlich jetzt nicht jede Sendung über das Ruhrgebiet machen.
Ja gut, letztes Mal waren wir auch in Köln, das würde ich jetzt nicht primär als Ruhrgebiet bezeichnen, von daher sind wir da noch auf der sicheren Seite. Ja, wir können das ja noch offen lassen, aber ich finde die Idee Königsallee auf jeden Fall super. Ob wir es jetzt beim nächsten Mal machen oder beim übernächsten Mal. Ja, das müssen wir noch genau schauen, wann das nächste Mal, wann und wie und was das nächste Mal ist und so. Ja genau, müssen wir mal schauen, wie fit du dann wieder bist und so. Das halten wir mal noch offen und halten euch aber natürlich auf dem Laufenden. Was mich total...
Oder du nimmst jemanden mit, müssen wir mal gucken. Irgendwie.
Ja, oder so, genau. Das kann man auch mal überlegen. Ja, auch eine coole Idee.
Wir gucken gleich mal auf den Kalender, ja.
Genau. Was mich total interessieren würde, du hast ja gerade eben gesagt, dass du dann doch irgendwie jetzt deinen Frieden mit dem 85er gefunden hast, mit dem neuen. Kannst du das beschreiben, was... Also mich würde mal interessieren, so was... Da, weil das ja schon sehr speziell ist, hier zu sagen, ich laufe nur mit 85 rum. Das ist ja schon eine relativ spezielle Wahl, wenn man eben nicht permanent Menschen vor der Kamera hat, die natürlich extrem charmant damit abzubilden sind, aber was hast du damit gemacht? Bist du super oft mit Offenblende unterwegs gewesen? Hast die relativ fatale Freistellung genutzt oder hast du eher damit gearbeitet oder was hat dich fasziniert daran? Das fände ich mal spannend. Aha, du hast mich fotografiert.
Ich halte ihm gerade die Kamera rein. Genau. Tja, das ist halt so die Frage, ne? Also 85 ist halt, das ist Kappes, das ist eine Telebrennweite. Und wenn ich eins immer schon spannend fand, dann ist es irgendwie das Raussezieren von Dingen. Und lange Jahre, also ganz, ganz lange Jahre und auch viel länger als das 50mm Mieterkorn, von dem keiner mehr was hören kann. Das hängt den Leuten ja zum Hals raus, das Ding, zu den Ohren raus. Aber das 135-2.0. Das war ja wirklich über viele Jahre festgerostet auf der Kamera und keiner hat verstanden, was ich da mache und wie ich denn in alle möglichen... Moment. Wie ich denn in allen möglichen Situationen immer mit 135-2.0 rumlaufen könnte. Da hat ja schon damals die halbe Fotologen-Community hardcore an meinem Verstand gezweifelt, so.
Ja gut, es ist ja auch einerseits sehr speziell, aber auf der anderen Seite, gerade wenn du davon sprichst, also um Freistellung zum Beispiel. Und die existiert da ja nicht nur, weil das Bokeh eben ultraintensiv ist, sondern ja auch, weil der Hintergrund so schmal ausgefräst wird. Ne? Also du siehst ja, wenn du jetzt hier vor einem Gebäude fotografierst, halt nur ein paar Ziegelsteine und erkennst da schon gar nicht mehr die Form des Gebäudes, und die Chance, dass irgendeine Kante irgendwie aus dem Kopf guckt, ist halt auch eher gering, weil man mit einem halben Meter links die Kante halt neben den Kopf legt und außerhalb des Bildbereichs. Von daher kann ich mir schon vorstellen, sehr spannend. Ich bin selber ja auch nicht so der Riesen 85 mm Freak irgendwie. Ich benutze es dauernd bei Reportage, Hochzeit, was auch immer, Auftragssachen, wo es so um Mitnehmen von Events geht. Dann habe ich eigentlich immer 35, 85 erstmal standardmäßig drauf, bevor ich irgendwas anderes mache. Und die Ergebnisse sind immer total super, aber das Fotografieren damit stresst mich irgendwie jedes Mal. Also so ganz.
Warum?
Ich kann es dir nicht sagen. Es ist irgendwie, warum auch immer, finde ich nicht in diesen Bildwinkel.
Das ist genau.
Was ich meine. Ich stehe immer an der falschen Stelle. Ich denke, ach, jetzt von hier, und dann bin ich entweder noch zu weit weg oder schon zu nah dran. Aber es ist nie, dass ich da stehe und denke, das ist mein 85 mm Blickwinkel, gucke durch und fühle mich bestätigt. Das ist bei 50 und 35 gar kein Thema.
Ihr sind das halt, ja, also bei mir, du hast gerade gefragt, warum oder was mein Problem war. Ich glaube, ich bin 24, 70, 50, 35 in der Reihenfolge, habe ich gelernt. Also analog am Anfang hatte ich immer 24, 70 drauf und war unfassbar stolz, weil 24, 70 selten und teuer war, analog. Also 24, 70, 28 und 35, 70 war jetzt nicht so häufig. Also ich war super stolz auf mein 24, 70 und habe unfassbar viel damit gemacht. Habe dann das 50er natürlich viel benutzt, wie das dann auch gerade so ist. Die ersten digitalen Kameras, günstigste Kamera gekauft, der 50 ein Auto verkaufen, 2700, immer Wahnsinn, was die Dinger damals gekostet haben. Ne? Und dann war nur noch Platz für ein 150 Euro 50 mm so, weil einfach keine Kohle mehr da war. Und damit auch viel Porträt und so ein Kram, 50 feiere ich ja, wissen wir alle. Und irgendwann in den, weiß ich gar nicht, wann das war, wann kam das Art raus, das erste war ein 35er, ich weiß nicht. Jetzt kommt der Typ wieder. Ich werd verrückt. Wir sind das Ruhrgebiet. Der geht hinten raus, das ist gut. Die 35mm Art-Serie, 2006, vielleicht war es auch 10, ich weiß nicht genau, wann das rauskam, aber das Ding hat mich unfucking fassbar geflasht, weil damals so in der Foto-Community war damals so die größte Fotografie-Welt, Instagram und so war noch nicht so richtig laut, war wahrscheinlich eher 6, 7, 8 dann, ne, anstatt 10. Naja, und da kamen die Porträts mit 35mm, die sehr viel näher dran waren und gleichzeitig aber die Umwelt gezeigt haben, hat mich total angemacht. Das heißt, da bin ich auch noch sehr, das bin ich sehr gewohnt, obwohl ich jetzt gar keinen 35er habe. So, ne? Aber vielleicht kommt das nochmal irgendwann, keine Ahnung. Aber 85, ich habe dann relativ schnell das 135er gefunden. Am Anfang war das ein reines Menschenobjektiv. Gerade in der Hochzeitsfotografie, die gerade so weiter hochpoppte, war das so, dass wenn ich das Brautpaar eigentlich egal wohin gestellt habe, du musstest ein bisschen auf die Hintergrundstruktur gucken und dann hattest du eine Freistellung, das war keine mehr, um was zu verstecken, das war eine, um künstlerisch damit zu interagieren. Also wird ja schnell gesagt, Freistellung ist irgendwie was für Lulus, die nicht fotografieren können oder so. Jetzt mache ich auch noch schwarz-weiß viel, dann bist du ja völlig für Lulu. Ne? So, also ich kann ja quasi nichts, so, wenn ich das benutze. Bei einem 135er war es so, dass du so krass freigestellt hast, das Brautpaar. Ich habe dahinter irgendwie einen Baum gestellt und dann hast du das Gefühl gehabt, dahinter wäre ein Fächer oder so. Also es sah wirklich sehr artsy aus, was ich geliebt habe und die Menschen mit. Und irgendwann habe ich angefangen, gerade bei der People-Fotografie, die bei mir ja immer schon sehr persönlich war, so, ich glaube, das hieß eine Zeit lang Headshots und war sehr in, also sehr nah dran zu sein. Und das 135er 2.0, da hast du halt die Augäpfel quasi scharf gehabt und du hattest im Gesicht, das war schon fast ein Gedicht oder eine Poesie aus Schärfe und Unschärfe. Also das war wie ein Lied, wenn du so über das Gesicht geschaut hast, das war der Wahnsinn. Und jetzt kommst du von allen Seiten hier mit ihren Geräten. Ne? Und das 85er ist halt dazwischen. Und da ich noch nie in meinem Leben 85, das stimmt nicht, ich hatte einen 85er, einen Zeiss, oh, wie heißen die noch? Zeiss, nee, eben nicht, ein manuelles, T. Tessa, nee, ist das?
Ja, nee, Barrio Tessa.
Nee, ja genau. Wir warten mal kurz. Er grinst. Ist egal, ich hatte einen Nocton, ist mir egal, das ist wieder was anderes. Ich hatte ein wunderschönes 85er Zeiss und habe einfach gar keine Verwendung gefunden, war aber auch in einer Zeit, in der ich sehr mit mir selber beschäftigt war. Es war so rund um den Mindclass-Podcast, da traf Corona auf, was will der Falk jetzt arbeiten und keine Ahnung. Also das war eine relativ wilde Zeit. Da habe ich das irgendwann wieder abgegeben, weil ich einfach keinen Schnitt reingefunden habe. So. Und jetzt habe ich es halt wieder gekauft. Und da ich das 28 an seiner Größe nicht genutzt habe, ich meine nicht, und das ja irgendwie in der Brennweite auch im Zoom mit drin habe, habe ich 28 abgegeben, ist 85er geholt. Ja, und jetzt habe ich das erste Mal gemerkt, okay, langsam kann ich wahrnehmen, wo ist das Ende dieser 85 mm? Und damit meine ich, das, was du gerade gesagt hast, nicht das absolute Ende, sondern, dass ich verstehe, was ist. Ich nehme das Objektiv hoch zur richtigen Stelle und mache das Foto, was ich mir vorstelle und halte nicht die Kamera vor die Nase und renne erstmal 10 Meter vor oder zurück. Das war bisher der Effekt. Ne? Beim 135er musst du ja immer nach Afrika laufen, um ein Foto vom anderen Kontinent zu machen, weil es ja so weit ist irgendwie und oder so eng. Und das 85er hat mir einen ähnlichen Effekt gemacht. Ich dachte immer, ich müsste weiter weg und war dann zu weit weg. Jetzt habe ich es, glaube ich, langsam verstanden. Und bin sehr gespannt, was ich mit dem noch erlebe. Jetzt sind wir, glaube ich, Freunde oder haben uns zumindest angefreundet, ja.
Das ist super cool und vor allem ist mir gerade was super Witziges dabei aufgefallen, als du das jetzt erzählt hast. Und zwar betrifft mich diese Problematik ja vor allem, wenn ich nur mit dem 85er unterwegs bin. Also deine Situation heute wäre für mich wahrscheinlich am Anfang echt so eine Findungsphase erstmal geworden. Wenn ich das aber in dieser Kombination mit dem 35er zusammen habe, dann passt das irgendwie mal. Also das, ich meine, das ist ja nicht umsonst ein Kit, das viele Menschen benutzen, ne? 35, 85 als Kombination mit zwei Bodies. Weil ich da irgendwie vom 35er Standpunkt aus mit dem 85er das bekomme, was ich möchte. Also wenn ich mit dem 35er, keine Ahnung, zwei Menschen unterhalten sich und man sieht was dahinter und nehme dann das 85er in die Hand von der Position aus, wo ich stehe, dann kann ich damit super ein Porträt von einem der beiden machen oder sowas. Ne? Also dann funktioniert es für mich ja auch irgendwie. Also sonst wären alle Jobs bisher eine Katastrophe geworden. Also stressmäßig. Aber ich weiß noch, als wir hier mit Ben Brecht und Matthias Hedrusik, viele Grüße an euch, mit der Edeka Connection unseren Monat nur 85 mm in meinem Fall. Also jeder sollte sich auf eine Festbrennweite festlegen, war nur so ein WhatsApp-internes Projekt, also es ist jetzt nicht groß nach außen getragen worden, aber da habe ich mich auch für 85 entschieden, um mich der Brennweite zu nähern und muss sagen, es ist bis zum Schluss, ist die nicht so mit mir verwachsen, das habe ich mit 35 mm gar kein Problem mit gehabt, mit 50 auch nicht. Heute hatte ich ja das 20er dabei, habe ich ja schon in der letzten Episode erzählt, als wir hergefahren sind. Und das ist so ein bisschen so ähnlich. Also das müsste
ich... 20 macht mich völlig... Ich hatte mal einen 20er ein paar Wochen. Erzähl mal, weil das hat mich total irre gemacht. Ich hatte sogar mal einen 15er. Erst einen 15er, ja. Dann dachte ich, sehr mir zu, weiß ja noch, wie hieß das noch? Irix, genau. Ganz geile Firma, irgendwie aus Österreich. Aber bin ich gar nicht mehr klargekommen. Ich dachte, hast du vielleicht da noch ein bisschen sehr weit und mir einen 20er gekauft. Gibt ein ganz altes Canon, 20 mm. Funktioniert, kriege ich nicht hin. Erzähl mal. Also ich halte Ultraweitwinkelfotografie für mit das Intellektuellste, was die Fotografie zu bieten hat, wenn du ein Foto machen möchtest, was wirklich wirkt.
Absolut. 100% super anspruchsvoll, habe ich auch heute wieder gemerkt. Ich habe das noch nicht so oft benutzt zum Fotografieren. Ich habe das viel fürs Filmen benutzt. Weil man das dann auch als Talking Heads Selfie kurz in der Hand halten und so und hat bei Blende 1.8 halt trotzdem eine super Freistellung, sieht total schön aus. Ist auch wirklich ein geiles Objektiv eigentlich von der Abbildung, ist von Sony das 20-1.8G, super Linse, aber zum Fotografieren noch sehr selten verwendet. Und heute festgestellt, dass das auch, das hätte man vorher ruhig mal machen können, denn ich hatte hier den quasi extremsten Effekt im Vergleich zu dem 85er genau das gleiche. Du denkst, ah ja, das ist jetzt hier perfekt, um das 20er mal auszupacken. Und dann hältst du es hoch, guckst durch und denkst, okay, das, was ich fotografieren wollte, sieht in dem Display aus, wäre das noch 1,5 Kilometer weit weg. Ich gehe noch mal ein Stück. Also man ist immer zu weit weg am Anfang gewesen. Aber also es ist, wie du sagst, man muss sich sehr viel auseinandersetzen damit und viel rumprobieren und nachjustieren. Du musst ultra krass aufpassen mit stürzenden Linien. Also sobald du nicht exakt in der Waage bist, fällt alles in sich zusammen. Kann man natürlich auch nutzen. Also jetzt, wenn ihr das Kühlturmbild seht, das ist unmöglich, ohne stürzende Linien zu machen. Aber in dem Fall ist es nicht so schlimm, wenn du ein Objekt sehr zentriert hast und die Seiten gleichermaßen stürzen quasi symmetrisch, ist es nicht so schlimm, finde ich. Dann kann man damit arbeiten. Wenn du aber jetzt irgendwie ein Panorama machst mit 5 Schornsteinen oder so und die fallen alle so leicht zur Bildmitte, das nervt halt. Ne? Das ist schon krass. Und ja, das ist halt so ein bisschen die Schwierigkeit. Was halt total cool ist, was ich ja eben schon erwähnt habe, ist, du hast eine Pfütze und dahinter irgendwas, was du fotografieren willst und möchtest die Spiegelung in der Pfütze integrieren. Dann bist du halt mit dieser weitwinkligen, mit diesem Bildwinkel in der Lage, aus der Pfütze quasi einen Ozean zu machen, wenn du die Kamera einfach über die Pfütze direkt 3 cm drüber hältst und du hast eine nicht enden wollende Fläche und kannst halt das komplette Motiv spiegeln, ohne mit der Wimper zu zucken.
Da muss die Pfütze aber auch nah genug am, hier am Motiv sein. Ne? Das ist auch wieder, wieder ein neuer Effekt. Ne? Die darf nur Meter weg sein oder zwei.
Ja, voll. Das ist total krass. Ich habe auch erst die falschen Pfützen immer gewählt. Also ich musste mich Pfütze für Pfütze rantasten beim ersten Mal. Später hatte ich es dann ungefähr geschnallt. Ob die Bilder was geworden sind, wird man sehen. Von einem Bild bin ich überzeugt, dass es ganz cool geworden ist. Und was ich auch cool finde, das habe ich aber jetzt heute auch erst zu spät, das war mir bewusst als Effekt, aber ich habe es zu spät angefangen zu verwenden, ist natürlich, dass du total cool Vordergrund und Hintergrund in absurde Beziehungen setzen kannst. Also du kannst irgend so ein blühendes Blümchen doppelt so groß aussehen lassen wie die 150 Meter Schornstein im Hintergrund. Und das ist halt auch super interessant, damit zu spielen. Wie gesagt, ich habe damit angefangen, kurz bevor ich dachte, oh, jetzt muss ich aber mal zurück. Es war so ein Ding auf dem Rückweg. Mal gucken, ob es das Bild am Ende in die Öffentlichkeit schafft. Ich bin mir noch nicht sicher. Aber das fand ich auch ganz interessant, kleine Dinge riesig wirken zu lassen, weil eben der Hintergrund von der Position aus super klein aussieht dann im Vergleich. Damit kann man natürlich viel spielen und viel Spannendes machen, aber es ist dann weniger authentische Fotografie als eher so experimentelles, so ein bisschen inszeniert dadurch direkt, weil man eben damit spielt, dass es nicht stimmt. Aus normaler Perspektive heraus.
Ja, ja, da muss man ein Typ für sein, aber andererseits ist es auch mal erfrischend, sowas zu machen, finde ich. Also klar, ne, es gibt da so Momente, so, weißt du, du stellst dich am Strand hin, hältst den Mond fest, kann man mal machen.
Aber auch nicht mit 20 Millimeter, ist ja nur ein Pixel der Mond.
Ja, aber du weißt, was ich meine, dieses, also das ist dann wieder beim Schlager, so, ne, beim Schlager der Fotografie, ne, ist ja, ne, aber ganz interessante Kommentare übrigens zu der letzten Sendung, also zum Dom, da sprachen wir vom Schlager der Fotografie, weil wir gesagt haben, fotografierende Menschen, fotografieren ist voll cool oder lesende Menschen oder ist wie Sonnenuntergang fotografieren, man kann nicht vorbeigehen. Und dann bekamen wir direkt den Kommentar, ich weiß gerade nicht mehr, ich glaube im Freundeskreis sogar, ne, dass Schlager manchmal ja doch ganz nett ist und damit weiß ich nie, ob ich jetzt Beatrice Egli hören muss, aber die Grundidee, dass Schlager manchmal ganz nett ist, ist ja schon richtig, weil man einfach damit meint, sich einfach mal nicht den riesen Gedanken machen zu müssen. Einfach Netflix und Chill, mal ein bisschen Mucke anmachen, die jetzt nicht in der letzten Tiefe wieder irgendwas erzählt, was ich dann direkt anfangen muss zu weinen, sondern einfach mal ein Foto machen. Das ist schon okay auch.
100%, finde ich auch. Das ist auch, das habe ich heute auch ein paar Mal irgendwie versucht. Das ist auch dann überhaupt nicht schlimm, ob das zu einem schönen Ergebnis führt, das man unbedingt zeigen will, oder ob das hinterher mit der Backspace-Taste im Papierkorb verschwindet. Aber ich finde das total spannend. Und das ist ja auch was, das hast du ja auch schon oft gesagt, und das finde ich total wichtig, egal wie lange man fotografiert, ich finde es total schade, wenn der Spieltrieb dabei so ein bisschen verloren geht. Weil das macht am Ende ja auch, bringt einen weiter. Ne, irgendwann probierst du mal was aus, vielleicht ist 99% für die Tonne aus deiner Sicht und dann ist aber beim einen Mal ein Bild dabei, wo du denkst, ey cool, das hätte ich so ja sonst nie gemacht, aber das nehme ich mir mal mit für meine nächsten Bilder, weil ich damit was auch immer machen kann, was ich vorher nicht wusste oder wo ich vorher nie drauf gekommen wäre. Ist doch total schön.
Ja, das Problem ist ja immer, wenn wir glauben, zu viel zu wissen, zu erfahren, also erfahren genug zu sein für irgendwas und so, dann ist ja schon vorbei mit dem Spaß. Ne? Das ist, glaube ich, im ganzen Leben so, dass wir immer wieder unseren Spieltrieb rausholen müssen. Ob das im Job ist, ob das in der Beziehung, in der Liebe, im Abenteuer, in der Leidenschaft, in der Fotografie ist, das ist echt mega wichtig. Ne? Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren, jetzt bleibe ich aber bei der Fotografie sicherheitshalber, vor ein paar Jahren
ja, es ist vielleicht besser.
Vor ein paar Jahren sind Farina und ich durch Kaiserswerth gelaufen, Stadtteil von Düsseldorf. Und ich hatte meine damals noch recht moderne Super Turbo Canon EOS R am Start für 2000, was hat die gekostet? Teures Ding. Mit einem noch teureren Objektiv und bin dann da wissend durch die Gassen geschlendert. Und Farina hatte die vom Fotomo, liebe Grüße an der Stelle, völlig abgefuckte XT1. Das Ding sah aus. Eine total zerballerte, ganz, relativ alte Fuji mit APS-C und irgendeinem klapprigen Objektiv drauf. Und ich habe der drei oder viermal gesagt, oh, das brauchst du nicht fotografieren, das funktioniert so nicht. Das waren leider die geilsten Bilder und ich hatte gar kein geiles Bild an dem Tag.
Ja, das ist gefährlich, ne? Wenn man, ja, genau wie du sagst, man denkt, man wüsste viel und wüsste auch, was man besser lässt. Aber manchmal versperrt man sich damit so ein bisschen den Weg zum Spaß einfach an der Fotografie. Ne? Kann ganz schnell passieren, dass du dann gar nichts mehr fotografierst, weil du von allem denkst, ja, aber es ist irgendwie nicht gut genug für meinen Skill-Level oder sowas.
Ich glaube, das ist einer der meist passierenden Probleme oder Situationen, wie die Menschen sich selber in so eine Fotofrustration schießen.
Und das kannst du 1:1 auch auf die Musik übertragen. Ne? Also das merke ich auch immer wieder. Einfach mal sich ans Klavier setzen und Biene Maya spielen zum Beispiel, falls einer zufällig am boah, wann war es denn gewesen? Am 26.
Biene Meier?
Am 26. Mai die Story von Cool in the Gang gesehen hat, so, ja, genau. Das ist aber doch cool, das macht doch Bock und am Ende lernst du immerhin einen Song, den du noch nie gespielt hast, mal ganz spontan irgendwie zu spielen, entweder klappt es oder nicht. Aber auch das bringt einen ja weiter. Und genau das Gleiche, finde ich, ist in der Fotografie auch wichtig. Und Spieltrieb ist immer gut. Also es ist nicht ohne Grund so, dass fast alle Tiere spielen.
Das ist so, ja.
Also es hat ja seine Gründe auch evolutionär gesehen. Und warum sich das verbieten, ist doch total schade. Und warum sich vor allem den Spaß daran verbieten. Also ernste Sachen gibt es auf dem Planeten ja genug. Warum nicht einfach mal auch was machen, weil man da Lust drauf hat?
Das ist eines der Argumente, das ich lange gar nicht auf dem Radar habe oder hatte, als ich angefangen habe, so ein bisschen mich mit dem Perfektionismus anzulegen. Ne? Ich habe ja in der Welt der Fotografie, nein, in der Welt der sozialen Arbeit gibt es das nicht so richtig, in der Medizin schon, aber auch nicht so sehr. Aber in der Welt der Fotografie gibt es einfach unglaublich viel, dann doch auch relativ toxische Perfektionisten. Weißt du, so einen toxischen Perfektionismus, der ist nicht so wenig verbreitet.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das ist auch ein Bubble-Ding.
So ein bisschen. Das ist auch so, sicherlich. Aber gerade so im Business-Bereich, nicht immer, ne? Aber es gibt dort doch relativ häufig so eine gewisse Toxizität, was die Intensität des Perfektionismus angeht. Und da habe ich ja irgendwann angefangen, so ein bisschen mich dagegen zu stellen. Also bei allem Wunsch nach immerwährender Entspannung und mit den Leuten irgendwie klarkommen. Ich habe immer gemerkt, dass die permanent vorhandene Harmonie nicht funktioniert, sondern dass Klarheit zur Harmonie führt. Zu dieser Klarheit gehört aber auch, dass ich an manchen Punkten sagen muss, ihr macht euch und uns gerade bekloppt mit eurem Perfektionismus. Den Punkt habe ich da häufig ausgespart oder noch gar nicht so richtig begriffen, dass dafür bin ich zu viel Profi, dafür bin ich zu erwachsen. Das sind diese Denkweisen, wieder in den Bereich, den ich gerade genannt habe. Fotografie, Job, Liebe, Abenteuer, was auch immer. Dann geht vieles kaputt und wird vieles gefährlich. Und ich kenne nicht wenige Leute und wir kennen nicht wenige Leute, sicherlich auch durch den Fotografie-Freundeskreis, wo die Leute sich so ein bisschen zurückgezogen haben von den großen Social Medias, die einfach sowas Ähnliches wie ein Privat-Burnout hatten, weil sie mit ihrer Hobby-Fotografie geglaubt haben, quasi jetzt so keinen Aufstieg mehr erreichen zu können. Weil sie in dieser ach so vernünftigen Welt keine Sonnenuntergänge, keine blaue Stunde, keine was auch immer mehr fotografieren wollten. Und sie wollten immer eine Schippe draufsetzen. Und das ist, glaube ich, ein sehr toxisches Ding.
100%. Wir haben ja sogar schon dazu mal, als wir nach Themen für Fotografie too good gefragt haben, vorher, das ist schon lange her, wahrscheinlich fast ein Jahr. Das war ziemlich am Anfang, als ich mit dazugekommen bin.
Du bist ja länger als ein Jahr dabei, oder?
Nö, ich glaube jetzt ziemlich genau ein Jahr, oder? Ich könnte es jetzt nicht mehr ganz genau sagen, aber ich meine, es müsste so Juni, Mai, April irgendwo so.
Krass.
Ja, ist doch gar nicht so lang. Und da haben wir auf jeden Fall auch mal eine Zuschrift bekommen von jemandem, das habe ich jetzt leider, ich habe deinen Namen leider nicht im Kopf gerade, weil das gerade aus meinem Gedächtnis gefallen ist von vor einem Jahr. Da ging es auch um genau das Ding, um toxisches, ich mache das als Hobby, aber ich habe eigentlich den Anspruch daran, damit trotzdem der Beste in meinem Gebiet zu sein und ich würde am liebsten meinen Beruf sofort fallen lassen, um nur noch Fotografie zu machen, weiß aber dann auch, dass ich unter 110% nicht damit leben kann und ich habe schon, es stresst mich total und ich habe eigentlich keine Lust zu fotografieren, weil ich nicht gut genug sein kann, wie ich das für mich selber will und andererseits kann ich aber auch nicht nur Fotografie machen, weil ich mein Geld noch verdienen muss irgendwo anders und das war genau so ein Ding, aber ich glaube, das meinte ich eben mit Bubble, dass das eben auch gerade ein Social-Media-Phänomen ist, weil natürlich, was heißt natürlich, aber viele, die mit ihrer Fotografie nach außen treten und damit sehr viel Reichweite haben, glaube ich, ihren Stellenwert natürlich auch über ihre Qualität versuchen zu festigen.
Ja, und dann kommt das erste Missverständnis, wenn die Reichweite nämlich nicht so ist, wie man sich das wünscht. Wie man sich das wünscht, sage ich ganz bewusst, dann knallt es richtig im Kopf, wenn du dann, obwohl du dich so zusammenreißt, obwohl du vermeintlich so professionell arbeitest und so weiter nicht weiterkommst, dann kommt der Frust, dass man es nachher sogar löscht. Haben wir im Kleinen und im Großen gesehen, Podcaster haben das Podcasten aufgehört aus der Fotowelt und so weiter, weil diese Effekte eingetreten sind. Dabei sind da ja auch ganz andere Effekte dabei. Also ich liebe es, dass wir in diese Fotoclub-Ecke kommen und diese selber ja auch irgendwie haben für uns. Aber auch hier, wo wir ja offen sind, wir sind ja im offenen Podcast und nicht in dem geschlossenen kleinen Raum, ist es so, dass ich nicht aufhören möchte, darauf hinzuweisen, dass es sehr schwer nur noch möglich ist, an die alten Followerzahlen zu kommen. War es Westernhagen oder Grönemeyer? Irgendwer von denen ist halt nicht mehr bei einer Ziel, weil ich gucke mal parallel, oh Gott, wer ist das denn? Ist nicht mehr bei der Haupt Zielgruppe quasi so richtig am Start. Ist wahrscheinlich inzwischen ein bisschen älter geworden. Ich gucke mal gerade rein. Und hat eine unfassbar kleine Followerzahl. Also es crasht jetzt ein bisschen den Podcast, weil das Googlen mit dem Handy on the run irgendwie schwieriger ist. Warte mal eben. Nee, 223.000 war es gestern, Hagen. Bist du das?
Nö.
Was ist das? Achso, das ist der Rollstuhl, ist das. Achso.
Achso.
Ja, weil er da gerade droht abzustürzen, ist es ja abgefahren. Warte, so. Marius Müller-Westernhang, rate mal, ist ja so der Musiker der Zeit, der letzten Jahrzehnte, hier im Ruhrgebiet. Also Westernhang, Grönemeyer sind die Großen. Was glaubst du, wie viele Follower der bei Instagram hat? Was wäre logisch, nicht was du glaubst?
Logisch wäre auf jeden Fall untere zweistellige Millionen, hätte ich jetzt mal getippt.
30.000.
Krass. Das ist ja im Prinzip aus heutiger Sicht, wenn man das so im Vergleich sieht, extrem wenig.
Wir sind alle irgendwie in unserem Leben, ich bin mir sicher, mit Grönemeyer zusammen, mit Westernhagen zusammengekommen. Und Westernhagen hat 30,6 steht, also 30.600, ja, Follower. Und klar ist aus deiner, meiner Sicht 30.000 viel. Das ist ja nicht die Frage, ne? Was habe ich denn eigentlich? Ich weiß gar nicht. Fotografie tut 1.800 irgendwas, glaube ich, ne? Und ich habe 3 oder so. 1807 hat Fotografie tut gut und 3240 roundabout habe ich. Bei dir weiß ich es gerade nicht. 1000, ich finde dich gerade nicht. Wieso finde ich dich jetzt nicht? Michael. Und ich will jetzt hier nicht ein Ranking machen, wie geil wir sind mit den Followern, sondern ganz im Gegenteil. Ich möchte damit sagen, 1600 fast. Ich möchte damit sagen, dass wir diesen Gedanken uns abgewöhnen müssen. Der ist immer wieder da. Und auch wenn wir sagen, es interessiert uns nicht, im Hinterkopf passiert das, dass wir uns vergleichen und glauben, wir kommen nicht weiter, weil wir nur 500 Follower haben. Wenn wir jetzt hier gerade sitzen, Michael, wie viele Leute sind wir hier?
45 vielleicht, 50 vielleicht, maximal, nee, eher 40, 30, 40 vielleicht.
So eine Schule, klar, ich glaube, ja, zwischen Schulklasse und 50 würde ich sagen irgendwie, ne? Wenn wir jetzt hier gerade einen Fotoworkshop geben würden, die würden uns alle zuhören, wäre das eine ziemlich krasse Nummer, oder?
Ja, wäre ich ein bisschen aufgeregt jetzt, ja.
Also die Hälfte hat uns schon mal kurz zugehört, weil wir ein paar irritierte Blicke bekommen haben mit unserem Puschi hier, also mit so einem Puschel hier auf dem Mikrofon. Das zieht wahrscheinlich ein bisschen die Blicke an, aber am Ende ist es nicht so, als dass wir jetzt hier zu denen allen sprechen. Und selbst wenn es 60 wären, Menschen mit 60 Followern brechen ab, löschen und so. Und das müsst ihr euch vor Augen halten, finde ich immer wieder, ne? Dass eigentlich jeder einzelne Follower extrem viel wert ist, weil der führt sein Leben, wie wir unser Leben führen. Der könnte unser Freund werden, der könnte ein Bekannter sein, der kann ein Weggefährte sein. Ich finde es inzwischen sehr wertvoll über die vielen Jahre in den Podcasts, wie schön das ist, Menschen zu treffen, die irgendwie wissen, was war, die sich so ein bisschen erinnern an irgendwelche Dinge, die so ein bisschen Weggefährten sind, ohne dass wir es wussten. Ihr müsst nicht 100, ihr müsst nicht 200, ihr müsst nicht 15.000 Follower haben. Steffen Böttcher, den kennt jeder Fotograf ab 40. Jeder Fotograf ab 40 hat den Stilpirat-Blog gelesen. 2009 geöffnet, 10, 11 zusammen mit 1972 von Patrick Rudolph, die beiden größten Fotoblogs deutschlandweit oder im deutschsprachigen Raum mit ganz, ganz viel Abstand. Es gab nichts Bekannteres in der Welt der Fotografie, wenn wir von Social Media sprechen und nicht von Jim Rakete oder so. Heute hat der Steffen, ich gucke live nach, ich glaube 10.000. Ich weiß es nicht genau, aber 10.000 Follower auf den heutigen Social Medias. Und daran, an diesen Punkten sehen wir Steffen Böttcher Fotos 11.400. Ich weiß nicht, was mit der Stilpirat-Kiste ist. Das ist das, ne? Er hat das neulich mal umgebaut, glaube ich. Stilpirat, gibt es das überhaupt noch? Stilpirat.de gibt es noch. Ist aber, glaube ich, umgeroutet, genau 3.500. Guck mal, 3.500 auf stilpirat.de, das war der größte Blog im deutschsprachigen Raum. So, ne? Und das heißt nicht, dass der Steffen irgendwie abgeschmiert ist, den kennen ja noch genauso viele Leute. Und ich bekomme bis heute Mails, wann wir den Mindclass-Podcast fortführen. Steffen auch. Und das sollte euch eigentlich zeigen, dass wir mit dieser Follower-Kiste uns mal wirklich einen Meter entspannen sollen.
Ja, es ist, wir sagen das ja regelmäßig gefühlt. Ich glaube, vor 2 Folgen haben wir das auch schon erzählt. Aber es ist auch einfach wirklich wichtig, weil man sieht, was das für pathologische Konsequenzen nach sich ziehen kann, wenn man sich davon fangen lässt. Ich meine, ich habe letztens noch einen Online-Vortrag vom Polizeipräsidium Köln gesehen zum Thema Kinder und Social Media. Und wenn man da mal sieht, ich glaube, es war jeder Achte, der süchtig ist nach TikTok. Und wenn man das mal sieht, jeder Achte, das ist schon echt eine erschreckende Zahl. Und wir reden da von Suchtverhalten. Also das ist jetzt nicht nur, ich gucke da jeden Tag mal ein bisschen rein, sondern Suchtverhalten impliziert ja auch Entzugserscheinungen, wenn man es nicht hat und so weiter. Und teilweise kriminelle Energien, wenn man Snapchat einen Tag nicht bedienen kann und so weiter. Also da sind heftige Mechanismen am Werk, die dafür da sind, in uns Suchtverhalten hervorzurufen. Deswegen funktionieren diese Plattformen. Und wenn man sich das mal ein bisschen bewusst macht, sieht man das auch, glaube ich, noch mal ein bisschen anders und realisiert vielleicht mal, dass das sehr viel Illusion ist, was diese ganze Zahlenkiste und Reichweitenkiste anbelangt. Dass das nicht so viel Wert in unserem Leben haben sollte, weil das einfach sehr schnell, ja, giftig wird.
Im Vortrag über die Gen Z gelesen. Und liebe Gen Zer, fühlt euch nicht angegriffen. Ganz im Gegenteil, lasst uns ein Bier drauf trinken und drüber reden. Einzelne Studien sagen, Studien können auch Fehler machen, ne? Aber einzelne Studien sagen, dass wenn die Gen Z sich im, das gilt wahrscheinlich für ganz viele andere Menschen auch, ne? Also so. Aber es gibt viele Menschen, sagen wir es mal so, die sich im Internet bewegen und direkte Verbindung zu, wir sitzen hier und schauen, wie die Dame ihre Einkaufstüten gerade an uns vorbeiträgt, die kriegen die Verbindung nicht hin. Nicht so direkt emotional, dass derjenige, der oder diejenige, die mir gegenübersteht, halt auch ein Mensch ist. Das hat den Effekt, dass man schneller rentet, schneller hatet, schneller aggressiv wird und so. Das hat aber auch den Effekt, dass man keine Zuneigung empfindet, obwohl da ja 10 Leute sind, die einem regelmäßig zuschauen. Im Freundeskreis, im realen Freundeskreis zu Hause, sind wir auf 2 bis 25 Menschen ausgelegt, wenn überhaupt. Und sind unglaublich beseelt, wenn wir so viele, und das geht bei 2 übrigens auch los, denke ich, oder bei 1 vielleicht sogar schon, wirkliche Freunde um uns herum wissen. So. Und die Situation, dass viele Menschen diese Verbindung nicht hinbekommen, führt ja zu diesem Zahlendenken, was total pathologisch ist. Also ich habe gerade eben noch über diesen Blog da gelesen im Regen, den Blog über das Bloggen, wo halt die Frage gestellt wurde, lohnt sich Bloggen heute noch oder wieder? Fragezeichen. Das ist ja ein Thema, habe ich vorletzte Woche schon angesprochen, was mich gerade echt umtreibt. Ich weiß nicht, ob du mal reingeschaut hast. Ich baue ja gerade die Webseite um, so, und Michael muss da drüber gucken, weil ich möchte, dass das genauso geil findet alles. Ich habe auch schon eine Aufgabe übrigens. Ich kriege das nicht so hin mit der Mobilansicht. Vielleicht kann er Michael mir da helfen nachher. However, also ich möchte gerade, oder ich baue gerade einen Blog auf, Fotografie tut gut, und bin sehr in alten Tagen unterwegs. Wie gesagt, ich will sich zu weit treiben, weil ich habe es schon erzählt, aber zu den Zeiten, in denen ich Lichtschachtsucher.de betrieben habe, das war wunderschön, aber es war eine Zeit, wo halt 2 Rückmeldungen alle paar Monate, alle paar Wochen mal kamen, wo 40 Leute geguckt haben und so weiter und so fort. Heute bekomme ich Mails, wo mir Menschen erklären können, wo sie gesessen haben, als sie diesen oder jeden Blogbeitrag gelesen haben, die mich irgendwie wiedergefunden haben oder was auch immer. Oder ich habe irgendwann vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren irgendwo Lichtschachtsucher.de davon berichtet. Ich war damals ja inkognito, Impressumspflicht, keine Ahnung, so. Und habe dadurch noch freier geschrieben, nicht aggro, aber freier und offener und so. Und dann bekam ich eine Mail, warst du Lichtschachtsucher.de, wie cool. Und das war jetzt nicht so, das hat sich gelesen, als wäre ich voll berühmt gewesen. Nein, da waren relativ wenige Aufrufe. Ich glaube, in der allerkrassesten Zeit waren es mal so 150 am Tag, aber eigentlich waren es weniger. Und in der Zeit, als Blog das Mittel war, da war YouTube noch nicht so groß, da war Instagram noch nicht am Start, da war Bloggen so das Ding. Ne? Und die Verbindungen, die man zum Beispiel auch über so ein Medium bekommen kann, die sind wunderschön, wenn man seinen Blog ins Netz stellt. Und das machen ja wieder Einzelne. Wir haben nicht wenige, auch in unserer Bubble, die inzwischen auf Blogbeiträge verlinken. Ich möchte euch nur die Werbung machen. Da geht es gar nicht um unser kommendes Projekt, sondern ganz generell. Gewöhnt euch mal wieder dran, in ruhigen Minuten drauf zu klicken. Wenn euch jemand in den schnellen Medien wie Instagram in einem Reel sagt, klick mal da drauf, das ist ein Blogbeitrag. Das ist so schön, mal wieder in Ruhe, Anführungsstrichen in der Luft, ein Magazin zu lesen. Sehen wir im Freundeskreis, da ist jeder Beitrag quasi wie so ein kleiner Blogbeitrag so, ne? Das ist echt geil. Und auch da sind in der Regel nicht viele Leute am Start. Mit einem Blog wirst du, Google baut gerade um, vielleicht kannst du mir das erklären, vielleicht hast du was davon mitbekommen. Habe jetzt eine Meldung gelesen, T3N, wie sie heißen, waren es, glaube ich, berichtet, dass Google jetzt die Suchmaschinen dahingehend verändert, dass sie mehr in KI-Ergebnisse gehen als in reine Websuchenergebnisse, dass sie also quasi eine ausgearbeitete Zusammenfassung bringen. Was natürlich heißt, dass wohl meine Information, die ich im Blog beschrieben habe, in dem ich von meinem 85mm berichtet habe, in der Antwort enthalten ist, aber niemand mehr meinen Blog findet. Das heißt, wir, die wir Bock auf Bloggen haben, und ich komme jetzt gerade nur wieder langsam zurück, oder wenn du Bock hast, kommen wir langsam wieder zurück, müssen ja dafür sorgen, dass Menschen zu uns kommen. Noch viel mehr als früher, weil die Google-Zufallssuche wird immer schwieriger werden. Ne? Also es war ja vorher so, du suchst was im Netz und dann findest du irgendwie den Blog. Ich kann mir vorstellen, dass das aufgrund der Änderungen in den Suchmaschinen noch mal schwieriger wird. Und ich glaube trotzdem, dass das eine traumhafte Geschichte ist, das zu tun. Nicht um Reichweite zu generieren und irgendwelche Klicks auf irgendwelche Affiliate-Programme, darum geht es mir nicht, sondern einfach, um sich so ein bisschen auszuleben, um so ein bisschen nach außen zu tragen, was vielleicht im Inneren schlummert und gleichzeitig auch einen Kontakt zu finden, der ja einem mal zuhört oder in Ruhe liest, was man so zu sagen oder zu schreiben hat irgendwie. Das ist, glaube ich, schön, geht aber nur, wenn wir uns losmachen davon, dass wir 50.000 Follower haben. Den Traum begräbt man vielleicht schneller, wenn man versteht, dass Grönemeyer, dass Westernhagen irgendwie, was habe ich gerade gesagt, 20.000 hat? 30, was auch immer. So, oder dass Steffen Böttcher Stilpirat 10.000 hat. Dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher, nicht so einen Stress damit zu haben, wie viele Follower man selber hat.
Ja, also man muss ja auch sagen, das Potenzial liegt ja schon in der Frage, die du eben zitiert hast. Lohnt sich Bloggen noch? Wenn du das nur machst, weil es sich lohnt, bist du ja eigentlich schon in dem Denkmuster drin, das in den Abgrund führen kann, ne? Also wenn du in Dimensionen denkst, wie es muss sich lohnen, dann sind ja ganz viele Projekte zum Scheitern verurteilt, ne? Das ist ja auch das, wo, glaube ich, sehr viele Leute, die jetzt heute sagen, ey, ich will YouTuber werden, ich will Twitch-Streamer werden, ich will Influencer werden, bis sich das lohnt, wirst du nicht durchhalten, wenn du das nicht für dich machst und für deine Leidenschaft.
Welche Seite ist das, wo man nachgucken kann, was ein YouTuber verdient? Da gibt es eine Seite, kennst du die?
Nö, ich gucke mir das immer bei den YouTubern selber an. Die viele große zeigen ja einfach ihre Backends mit den Ausschüttungen, aber die Seite kenne ich nicht, ne?
Ich weiß gar nicht, wie sie heißt, vielleicht kennt ihr sie, vielleicht könnt ihr mal eine KI oder Google fragen. Es gibt eine Seite, die hat so die einzelnen YouTuber aufgeschlüsselt nach Followern und Klicks und keine Ahnung. Und da hast du wirklich bekannte Leute, ob jetzt so aus der deutschen Fotoszene oder auch international, wo du denkst, die müssen ja, also nicht Millionen, aber so ein Tausender machen die bestimmt oder auch vielleicht Fünfter, können die bestimmt von leben. Dann steht da 30,50 € oder 74 Cent teilweise. Ja, ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber das ist alles nicht so schnell gemacht mit den Millionen. Also wir reden davon, wenn wir YouTuber werden wollen, als wenn wir realistisch in der Schule stehen, das ist jetzt wieder so ein Ding der Generationen, wir werden inzwischen zu alt mit dem Traum, bekannter, berühmter Rockstar zu werden. Der Traum ist gut, den Traum alleine hinzusetzen, weiß ich nicht, weil du ja einfach, also weißt du, also du als Musiker kennst es ja vielleicht, ne? Du kannst natürlich auch die gleiche Geschichte machen, gutes Geld damit verdienen, du hast deine Fans oder ihr habt eure Fans und so, das ist ja alles schon da. Aber wenn du sagen willst, ich lebe nur, um irgendwann die Nummer 1 in Deutschland zu machen und sonst hat das alles keinen Sinn, kannst du dir ja nur mit 27 das Gewehr in den Mund stecken. Das ist ein bisschen sehr übertrieben gesagt, aber geht, finde ich, auch wenn es alarmierend formuliert ist und hart formuliert ist, ein bisschen in die Richtung, wie gefährlich das ist, immer nur im Superlativ zu denken.
100%. Ja, das ist ja genau das, was ich meine. Wenn du dir ein Ziel setzt, es gibt bestimmt den einen, bei dem das geklappt hat oder vielleicht auch die 5, die das mal unter ein paar Millionen Menschen geschafft haben, aber sich das Ziel zu setzen, ich will der Erfolgreichste in der Sache XY werden, ist, glaube ich, an sich schon so gefährlich, wenn nicht die entsprechende, also setz dir auch lieber das Ziel, möglichst viel Zeit mit dem zu verbringen, was dir Spaß macht. Und wenn dabei was rauskommt, wunderbar. Wenn nicht, hast du die Zeit mit was verbracht, was dir Spaß macht. Aber sich das Ziel zu setzen, mit irgendwas besonders erfolgreich zu werden, ohne dass man das aus dem eigenen Antrieb heraus tut, weil das sowieso das ist, womit man sich am liebsten beschäftigt, ist eben, lebensgefährlich im schlimmsten Fall, ne? Wie du das
schon sagst. Ein schönes Schlusswort mit dem Wunsch darauf, euch darüber zu freuen, wenn 5 Leute zuhören und zuschauen und lesen und so. Ich würde sagen, wir gehen mal raus. Das war sehr schön. Ich freue mich, dass wir jetzt auch wieder so ein bisschen, also für mich war das jetzt sehr, sehr Seelenbalsam, weil das jetzt eine sehr tiefe und entspannte Zeit war wieder. Das ist das, was ich wirklich mag an der ganzen Geschichte. Ich bin gespannt, was ich für Bilder nach Hause bringe. Nicht zuletzt auch wegen meiner Mittagspause während der 60 Minuten. Mal schauen. Ja, ihr Lieben, ich bin raus. Michael, halte ich dann mal das Mikrofon hin. Wünsche euch eine schöne Zeit. Wir lesen uns im Freundeskreis bei Instagram oder hören uns hier im Podcast. Nächste Woche wieder. Ciao, ciao.
Ja, ich bin auch ganz gespannt auf die Bilder. Es juckt mir schon in den Fingern, aber ich habe keinen Rechner und will sie mir jetzt nicht auf dem Kameradisplay in klein angucken. Also, mal schauen, wie gespannt ihr seid. Erzählt uns gerne, wie es euch gefallen hat. Erzählt uns gerne, ob ihr schon mal hier wart oder ob ihr plant, mal hierher zu kommen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
Bis so bald wie möglich. Ciao, ciao.